Kapitel 1. Perry Rhodan. Countdown. Es ist die Unruhe vor dem Sprung. Perry Rhodan fühlte den Countdown beinahe körperlich. Er kannte das Gefühl besser als alle anderen, Reginald Bull vielleicht ausgenommen. So, genau so hatte es sich angefühlt damals, als die Stardust im Begriff stand, abzuheben und die Erde zu verlassen. Der Start ins Unbekannte war ihm nicht neu, aber die Ungewissheit würde niemals verschwinden. Genau genommen war sie es, die solche Momente ausmachte. Nicht zu wissen, was auf einen zukommt, sollte für Menschen normal sein, dachte Rhodan und beobachtete die Geschäftigkeit in der riesigen Zentrale der Magellan. Er selbst hielt sich aus der reinen Schiffsführung heraus. Das war die Aufgabe von Conrad Deeringhouse und dessen Stab. Die erste Offizierin Gabrielle Montoya hatte alles im Griff. Mischa Petuchow an den Ortungsanzeigen arbeitete still und konzentriert. Lediglich Tia Sentaku, die Waffenleitoffizierin, hatte momentan weniger zu tun. Wahrscheinlich initiierte sie einige Kontrollroutinen, um auf alles vorbereitet zu sein. Um die Angst vor dem Unbekannten auszublenden, bilden wir Routinen aus, Rituale und Prognosen. Alles soll so sein wie davor. Meistens klappt das. Wir tun so, als hätten wir alles im Griff. Er verfolgte die eingehenden Bereitschaftsmeldungen. Leises Murmeln durchzog die Zentrale. Die Magellan beschleunigte mit der ganzen Kraft ihrer Triebwerke. Rhodan war lange genug an Bord von Raumschiffen unterwegs, er spürte die Vibrationen. Die Systeme kompensierten den Großteil, aber ein Rest blieb und wurde früher oder später zu einem alten Bekannten. An das Gefühl der Unruhe indes gewöhnte man sich nicht. Er spürte es bei jedem in seiner Nähe. Es liegt daran, wie wir von Andromeda hierher gelangt sind. Der Sprung über eine derart gewaltige Entfernung hat Spuren hinterlassen, bei jedem von uns. Der mächtige Sechseck-Transmitter im Zentrum Andromedas hatte die Magellan über unfassbare 2,5 Millionen Lichtjahre zurück in die Milchstraße geschleudert. Genauer, in die Eastzeit der Galaxis. Das war nicht das Ziel gewesen, nach wie vor waren sie grob 70.000 Lichtjahre von zu Hause entfernt. Er erinnerte sich, wie sie nach der Rematerialisation erwacht waren, viele mitgenommen und kaum bei Bewusstsein. Es war eine Tortur für Körper und Geist gewesen. Dass sie nicht am gewünschten und berechneten Punkt wieder aufgetaucht waren, hatte sie auf die harte Tour gelehrt. Jeder Sprung war ein Risiko, Kontrolle war eine Illusion. Nun standen sie außerhalb eines Sonnensystems, wie sie es ähnlich vor kurzem in Andromeda vorgefunden hatten. Die Blues nannten es Drokarum, das schwarze Ei. An diesem Ort war die Verbindung zum Kriaversum, einer anderen Dimension, so löchrig, dass Fremdmaterie übertrat und die Umgebung in etwas unsagbar Fremdes und Gefährliches verwandelte. Es war wie in der Ödnis von Andromeda. Leben hatte es schwer an solchen Orten. 10. Rhodan wusste, dass all das zusammenhing. Die Meister der Insel, die Ödnis, das Kriaversum und das Kreel, jene Fremdmaterie, die sich im Laufe der Zeit zu Molkex wandelte. Es war eine der bizarrsten Substanzen, die man sich vorstellen konnte, und dennoch hatten die exotischen Blues ihre Kultur darauf ausgerichtet. Zuletzt hatte man den in Andromeda verschollenen Tuire Sitare wiedergefunden, eingeschlossen in einem bläulich-halbtransparenten Block aus Kreel. Nach seiner Befreiung hatte er seine Geschichte erzählt und Perry Rhodans Befürchtung hatte sich bestätigt. All die absurden, all die unerklärlichen Vorkommnisse hingen zusammen, bildeten einen gewaltigen Knoten, den er nicht auflösen konnte. Die Unsicherheit nahm zu. Der Sprung in dieses System hinein war ein Risiko. Wollte Rhodan seinem Instinkt trauen, war dieses Risiko gewaltig. Die ersten roten Warnsignale flackerten. Sie zeigten die unmittelbare Transitionsbereitschaft an. 9. Die Sonne, die im Zentrum Drokarums stand, war fraglos eine Abnormität. Die exotischen Schwerkraftverhältnisse verformten den gewaltigen roten Riesen zu einem Oval, einem monströsen Ei. Es war kaum anzunehmen, dass der Rest des Systems normal sein würde. Die Daten der Fernortung waren so unzuverlässig wie immer in der Nähe solcher Redrift-Gebiete.
Sicherheitsmodus!
Die Stimme von Conrad Deeringhaus war laut und fest. Dem Kommandanten der Magellan war keinerlei Unsicherheit anzumerken. Nur Roden und einige andere, die den Admiralleutnant seit langem kannten, durchschauten die Maske. Überall im Schiff schlugen die Schotten zu und sicherten den Expeditionsraumer gegen plötzlichen Druckabfall. Stütz- und Prallfelder bauten sich auf. Der Vorgang war normal. Dass er Roden auffiel, war ein Zeichen für die aufgestaute Spannung. »Wir haben einen Teil unserer Zuversicht verloren«, ging es ihm durch den Kopf. »Der gewaltige Sprung hat uns die Unwägbarkeiten vor Augen geführt. Was einmal geschieht, kann wieder geschehen, sogar bei einer simplen Transition.« 8. Der Holodom brannte. Roden legte den Kopf in den Nacken. Er hatte das Gefühl, sehr schnell zu fallen. Farbige Schlieren und weißglühende Streifen erzeugten das Gefühl rasender Bewegung, als würde er in einen alles verschlingenden Wirbel hineingezogen. Als stürze man in einen Schlund, einen Mahlstrom.
»Transitionspunkt fixiert«,
meldete Renaya Dalva de Vasconcelos. Die erste Pilotin war von einer Wolke aus Hologrammen umgeben. Ihre Finger flogen förmlich zwischen den Kontaktpunkten hin und her. 7. Die Meiler liefen auf Maximalwert. Trotz der Isolierungen war das zu hören. Deeringhaus hatte Wert auf den schnellstmöglichen Aufbau der Schutzschirme gelegt. Die Speicher der Magellan waren bis zum Bersten gefüllt und würden die nötige Energie sofort nach dem Rücksturz aus dem Hyperraum bereitstellen. Jedem in der Zentrale und jedem an Bord des Schiffs war klar, dass man wahrscheinlich in einem Chaos rematerialisieren würde. Die Erinnerungen an Modul waren frisch.
»Sprungsequenz beginnt. Strukturfelder werden initialisiert«, sagte die Pilotin. »Ab jetzt.«
6. Die Zeit schien sich gleichzeitig zu dehnen und zu beschleunigen. Roden spürte seinen Zellaktivator pulsieren. Eine sanfte Wärme ging davon aus. Er wusste, dass er, je länger er das unheimliche Gerät trug, immer weniger von den lästigen Transitionsschmerzen mitbekam. Es war, als besäße der Aktivator ein eigenes Gedächtnis. Er kompensierte bekannte Belastungen deutlich schneller als physische Beschwerden oder gar Verletzungen. Roden atmete tief ein. 5. Alarmpfeifen signalisierten den Beginn der finalen Phase.
Strukturfeld steht. Leistung 100% nominal.
Roden schloss die Augen. 4. Perry Roden öffnete die Augen und registrierte über sich nur weißes Glühen. 3. Dann war 2. Es 1. Soweit.
Sprung!
Wie jedes Mal vibrierte die Raumzeit, als die Strukturkonverter das gewaltige Kugelschiff aus dem Normal in den Hyperraum schleuderten. Nur einen Wimpernschlag lang.